Da sind wir wieder.
Hallo und herzlich willkommen
zu Brunch für die Ohren
mit Milena
und Daniel. Wir haben mal wieder eine Frauenzeitschrift mitgebracht und werden da gleich eine spannende Diät analysieren. Das war jetzt zum Thema Ostern und wie man natürlich über die Feiertage möglichst wenig zunimmt und so wie es so ein bisschen klingt, ne, gleicht aus, schmilzt Fett, wie man dabei nebenbei natürlich nochmal eben ein paar Kilos verlieren kann. So. Ich würde sagen, es klingt so spannend. Ich lese dir jetzt einfach mal vor, was jetzt so die Idee der Frauenzeitschrift ist.
Ja.
Und wir schauen gleich einfach mal zusammen, wo was Wahres dran ist. Und ja, was, sagen wir es mal freundlich, einfach ein bisschen beschönigt ist.
Okay.
Starten wir also rein. Ich öffne mal in die Zeitschrift. Der Titel ist Das beste Schlankrührei. Das Geheimnis. Eier sind kleine Kraftpakete. Schließlich müssen sie alles enthalten, was ein Küken zum gesunden Wachsen braucht. Vitamine, Mineral und Nährstoffe, wertvolle Proteine.
Mhm. Ja, finde ich also schon mal, also ja, Eier sind super,
ja.
Aber hier hat man wieder so einen klassischen Fall von einer Argumentation, die sehr logisch klingt,
ja.
Für einen Laien, sage ich mal, was natürlich gefährlich, also weil es ist sehr gefährlich, weil oft so argumentiert wird. Also in einem Ei muss ja alles drin sein, was wichtig ist, weil ja das Küken davon wächst.
Mhm.
Ja, du bist aber ja kein Küken.
Genau.
Also ja, Eier sind aber trotzdem super, aber die Argumentation ist halt einfach so. Also man hat natürlich hier eine Argumentation gewählt, die total logisch klingt.
Aber
es ist halt so erstmal, ja, genau.
Okay, somit fängt es also schon mal an. Weniger Heißhunger. Ein Ei liefert nur 85 Kalorien, sättigt durch den hohen Eiweißanteil aber gut und lange. Das hilft beim bewussten Genießen. Kleinere Mengen reichen für die volle Zufriedenheit. Und da muss ich sagen, durch den hohen Eiweißanteil, dass ein Ei tendenziell länger sättigt, ist schon so.
Das ist so, ja.
Ein Ei ist ein Misch aus Fett und Protein.
Mhm.
Und es ist grundsätzlich so, dass gerade Fett und Protein, gerade so dieser Misch, im Dünndarm eben gewisse Sättigungshormone ausschüttet, die eben für eine langfristige Sättigung, für eine langfristige Zufriedenheit sorgen. Der Punkt, kleinere Mengen reichen für die volle Zufriedenheit. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man bei Heißhunger ein Ei essen kann, dann ist alles super.
Genau, also wenn man ein bisschen Geduld hat, dann, weil es dauert ja ein bisschen, aber dieser erste Sättigungsimpuls, sage ich mal, der erste intensive Sättigungsimpuls, der durch die Magendehnung kommt, der fällt natürlich dabei flach.
Genau.
Aber wenn es Lebensmittel gibt, die in der Lage sind, bei kleineren Portionen eine gute Sättigung hervorzurufen, dann sind das eben welche, die protein- und fettreich sind. Und das ist bei einem Ei der Fall.
Von daher können wir da bei dem Punkt schon so recht
zustimmen,
gut
ja.
Zustimmen. Genau. Schneller Stoffwechsel. Bei der Verarbeitung von Proteinen steigt die Körpertemperatur und zeigt an, dass der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft.
Interessant. Also ich glaube, worauf sie hinaus wollen, ist der Thermic Effect of Food.
Daran hatte ich jetzt nämlich auch gedacht.
Also aber dadurch steigt natürlich jetzt, also...
Ja, also der thermische Effekt von der Nahrung sagt kurz, ich glaube, ich hatte da irgendwann mal eine Podcast-Folge drüber, dass der Körper alleine, um einen Nährstoff aufzunehmen und zu verarbeiten, schon Energie benötigt.
Mhm.
Und tendenziell benötigt der Körper bei Proteinen eben am meisten Energie, um Protein zu verarbeiten. Bei Kohlenhydrat mittelmäßig viel und bei Fett nahezu, also Fett hat nahezu keinen thermischen Effekt der Nahrung.
Genau.
So. Ich finde aber, jetzt zu sagen, dass das den Stoffwechsel beschleunigt, schon ein bisschen irreführend.
Also das ist halt die Frage, also ja, man muss ja, die Frage ist ja, was bedeutet Stoffwechsel beschleunigen? Wenn das den Effekt meint, ich stecke mir was oben in den Mund rein,
ja.
Und es kommt als Energie am Ende im Körper an und kann zum Beispiel in den Fettzellen gespeichert werden, dann muss man ja sagen, dass wirklich Proteine meinem Kenntnisstand nach da, wenn man das jetzt als Stoffwechsel ankurbeln betrachten will, den mit sehr, sehr weitem Abstand größten tatsächlichen Effekt tatsächlich haben.
Ja.
So, also dass natürlich die Körpertemperatur dadurch ansteigen würde, wäre meines Wissens nach Quatsch. Das wäre ja auch saugefährlich. Ändert aber nichts daran, dass der, also vielleicht ist das in Teilbereichen so und man muss das dann ausschwitzen. So. Also ich weiß es halt tatsächlich nicht, ob das messbar ist. Kleiner Funfact an dieser Stelle, als wir noch diese, ich sag mal, ein bisschen extremere Art der Ernährung gemacht haben früher, sag ich mal, wo wir Sachen auch mal zu eng gesehen haben, habe ich ja mal diese Hybrid-Diät gemacht, wo es auch Tage gab, wo ich quasi versucht habe, ausschließlich, also soweit das möglich ist, nur Proteine zu essen.
Ja.
Und da war mir auch wirklich immer total warm.
Ach, witzig.
Ja, aber ich weiß es halt wirklich nicht, ob das ein relevant messbarer Effekt ist. Aber
ja, okay.
Thermic Effect of Food bedeutet, glaube ich, auch wirklich, dass da viel Wärme bei abfällt, bei diesen, also als diese Abfallenergie. Aber worauf ich hinaus will, der Effekt ist ja bei von Eiweiß gegenüber Fett zum Beispiel ja fast 20-30%. Das ja super, super viel ist. Also das heißt, also wenn ich mit 1000 Kalorien Fett in den Mund stecke, kommen davon irgendwie 950 oder noch mehr an. Und wenn ich mir 1000 Kalorien Eiweiß in den Mund stecke, kommen davon irgendwie nur 700, 800 an. Das ist ja ein gewaltiger Unterschied.
Das stimmt.
Ne? Das und macht das ist also das ist ja der einzige, also die alle anderen Stoffwechselbooster ist ja, reden wir ja davon, da kannst du vielleicht ein Gummibärchen mehr essen.
Ja, aber ist das ein, genau, hat das einen Stoffwechselbooster-Effekt oder hat das einen Kalorieneinspareffekt?
Ja, es hat einen Kalorieneinspareffekt, deshalb ist die Frage, wie wir es definieren wollen.
Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde das interessant, dass du an den Tagen, ich sag's mal, deiner Extrem-Hybrid-Diät, die du damals gemacht hast, dass wenn du da viel Protein gegessen hast, dass es dir auch sehr warm war.
Mhm, ja.
Also das ist schon ein recht interessanter Fakt. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch nicht so gehört, dass Proteine die Körpertemperatur erhöhen. So.
Ja, also
es wäre mir jetzt auch kein bekannter Effekt und wenn, dann schätze ich, wäre nicht allzu relevant.
Also ich glaube, aber das ist jetzt wirklich Glauben, ne? Also erstmal, es heißt ja thermic, also thermischer Effekt von Nahrung.
Ja. Ja,
also Temperatur,
ja,
thermic.
Ja.
So, und es geht ja quasi Energie verloren im Verarbeitungsprozess. So, und warum geht jetzt Energie verloren? Also Energie kann ja eigentlich gar nicht verloren gehen, sondern wird immer nur umgewandelt.
Ja.
Und zum Beispiel aber ein Nebenprodukt ist ja immer Wärme.
Mm.
Und ich schätze, dass von diesen 30%, die ja bei der Proteine verloren gehen, bis es dann letzten Endes für den Körper verwertbare Energie ist, dass davon viel Wärme entsteht einfach.
Hm.
So, also die,
deshalb als Nebenprodukt
genau,
quasi.
Deshalb, also müsste man sich jetzt mal genau rein fuchsen, wenn man das denn wollte, was das denn bedeutet. Aber ich denke, dass wir die wirklich auf den thermischen Effekt von Nahrung hinaus wollen.
Genau, also kann man sagen, das ist nicht totaler Quatsch. Müssen wir jetzt uns ein bisschen näher mit befassen, aber könnte gute Gründe geben, warum das so ist.
Ja.
Alles klar. So, zweites Plus. Der besondere Nährstoff Cholin im Eigelb unterstützt die Leber bei ihrer Arbeit, sorgt unter anderem dafür, dass weniger Fett aus der Nahrung aufgenommen wird. Also wenn weniger Fett aus der Nahrung aufgenommen wird, also eigentlich ist es ein gesundes Anzeichen von einem gesunden Körper, dass er die Energie, die reinkommt, auch aufnehmen kann.
Mhm.
Und wenn die Aufgabe der Leber ist es nicht, dass weniger Nährstoffe aufgenommen werden in den Körper, in den Blutkreislauf. So, also die Leber hat in dem Sinne ja nichts mit dem Dünndarm zu tun, der ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Nahrung eben aufgenommen wird. Also da muss ich sagen, da verstehe ich eigentlich die Argumentationsweise nicht.
Ja, okay. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Was mir jetzt hier auffällt, ist halt Cholin. Bei Cholin bin ich mir ziemlich sicher, dass das einer dieser Health Claim Stoffe ist, wo dann drauf stehen darf, trägt zur Normalisierung des Leberstoffwechsels oder irgendwie sowas bei. Das darf man behaupten. Also ich weiß es deshalb, weil ich das mal so nebenbei so ein bisschen, es gibt ja so diverse Stoffwechsel Präparate, auch Leberpräparate, die mich immer so dermaßen aufregen, dass ich immer mal wieder überlege, ob ich eine Anzeige mache, bis soweit, dass ich das ja schon beim Anwalt nachgefragt habe und soweit schon eine Erfahrung gebracht habe, dass wir das auch tatsächlich machen könnten, wettbewerbsrechtlich, weil da Falschaussagen getätigt werden. Aber deshalb bin ich da zufällig über diese Cholin-Aussage nochmal gestolpert. Und die sind halt in sämtlichen Stoffwechselkapseln, ist halt meistens so Cholin drin und irgendwie noch so ein, zwei andere Sachen, über die man halt so stoffwechselmäßige Aussagen treffen darf. Mhm. Die aber immer lauten, trägt zur Normalisierung oder zu einem normalen XY bei. Mhm. So, also wenn dir jetzt tatsächlich, also wenn du jetzt das wirklich geschafft hast, deinen Stoffwechsel Anführungszeichen kaputt Anführungszeichen zu machen, indem du dich mangelernährt hast, ja, dann könnte das Ei dann vielleicht wirklich helfen.
Mhm. Im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung
wird es keinen Unterschied machen.
Ja, genau. Im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, meine ich, wird das Ei dir unter anderem auch dabei helfen, dann wieder den Stoffwechsel zu normalisieren.
Ja.
So, aber wenn du dann sowieso schon eine normale, ausgewogene Ernährung hast, hat Cholin dann plötzlich nicht den vollen Stoffwechselboost.
Nein, genau. Also es geht immer, diese ganzen Sachen funktionieren ja eigentlich immer bis zu normal. Die Leute haben ja immer so diese tolle Idee, sie könnten damit irgendwas boosten. Ja, wenn sie es runtergewirtschaftet haben.
Ja.
So, ne? Aber dann sind diese Boost-Effekte auch sowieso nur Nebeneffekte. Dann profitiert man von so vielen anderen auch noch. Also, ja.
Mhm. Ja, so, und ich meine, das Runterboosten passiert dann ja oft dadurch, dass man in der Vergangenheit probiert hat, irgendwas hochzuboosten. Naja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
So, also egal was und wie man was machen will, man kommt nie an einer vernünftigen, ausgewogenen Ernährung vorbei.
Ja. Komisch,
du
ne?
Du kommst hier nicht, wie so ein Türsteher vor einer Disco, so. Der Türsteher ist die vernünftige Ernährung, du kommst hier sonst nicht rein.
Ja, ja.
Du musst an diesen Türsteher vorbei, um reinzukommen.
Ist halt irgendwie auch ganz interessant, ne? Also du kannst dir natürlich so viele Wunderdinger zusammen ballern und wenn du die alle machst, dann hast du plötzlich eine normale, gesunde Ernährung.
Ja, verrückt, ne?
So, ja, also fand ich, was ich jetzt zum Beispiel mal ganz positiv hervorheben muss, was mir jetzt mal gerade so einfällt oder auffällt, was generell ja bei diesen Frauenzeitschriften so ist, was ich eigentlich jetzt, fällt mir jetzt wirklich gerade ein, was ich eigentlich viel sympathischer finde, ist, normalerweise hört man immer nicht, ess das nicht, weil da ist das drin, ess das nicht, weil da ist das drin, ess das nicht. Und bei diesen Frauenzeitschriften, die finden plötzlich in jedem Lebensmittel die Geheimwaffe für Abnehmen. Also okay.
Ja, stimmt eigentlich. Und ein Kuchenrezept liefern sie auch direkt dazu.
Ja, genau, dass man in diesen angekurbelten Stoffwechsel auch ausgleichen kann.
Ganz
damit man
genau.
sich plötzlich selber auf den Stoffwechsel, weil man so krass geboosteten Stoffwechsel hat. Und morgens wacht man auf und ist plötzlich weg.
Aber du hast recht. Also die Frauenzeitschrift schreibt hier ja jetzt nicht irgendwie, vermeide unbedingt dieses Lebensmittel, weil genau. da ist dieser Stoff drin, der hier deinen Stoffwechsel reduziert oder blockiert am besten noch. Ne? Blockiert. Ja. Sondern eigentlich so nimmt man hier ja ein recht normales, durchschnittliches, recht gesundes Lebensmittel.
Und macht dann Wunderlebensmittel.
Und macht dann Wunderlebensmittel
draus. Ja, viel besser als ein gutes Lebensmittel zu nehmen und da ein dummes Lebensmittel draus zu machen.
Ja, ist ja auch schon passiert.
So, also ja, passiert ja, schon vorgekommen.
Also ich wollte gerade sagen, nimm dir irgendein Buch von einem amerikanischen Arzt und du kannst dir sicher sein, dass der dir mal wieder irgendwelche Lebensmittel verbietet. Am besten noch in der Kombination, ne? Also so ein bisschen so, du darfst Blaubeeren nicht mit Bananen zusammen essen, weil in Lebensmittel X ist dieser Stoff drin und dann ist da der Stoff drin und das verträgt sich nicht.
Explodiert. Ist wie mit Cola, ist wie mit Cola und Mentos, so weißt du.
Kennt man ja aus dem Chemieunterricht. Und genauso sollte man auch aufpassen, was man gemeinsam isst und so. Ja, ja, ja. Okay, machen wir mal weiter hier mit unserem besten Schlankrührei. Und denn jetzt wollen wir herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dieses Schlankrührei zu essen. Mhm. So, und ich lese mal vor. Morgens als Appetitbremse, mittags als Stabilisator, abends als Fatburner.
Ah, ja.
Morgens, mittags, abends. So. Und je nachdem, was wir wollen, sollten wir die bessere Tageszeit raussuchen. Mhm. Also morgens die Appetitbremse. Süße Verlockungen von früh bis spät. Dann setzen Sie gleich morgens ein Zeichen. Jedes Rezept auf dieser Seite signalisiert, wir sind gut versorgt und nimmt so die Lust aufs Dauernaschen. Sie greifen seltener zu. Also man muss dazu sagen, hier sind da noch ein paar Rezepte zu abgedruckt.
Ja.
Alles so im Bereich herzhaft. So.
Mhm.
Okay. Wie ist es mit herzhaftem Frühstück? Also da hattest du dich doch letztens irgendwie mal so reingelesen, dass man, wenn man morgens bereits proteinreich frühstückt, dass man dann wahrscheinlich weniger Heißhunger den Tag über verteilt hat. Irgendwie hattest du da mal was.
Oh ja, ich kann mich aber jetzt ehrlich, ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, ich kann mich jetzt aber nicht mehr konkret an irgendwelche Quellen erinnern und so weiter, aber die Idee des Morgens schon ein, also die Idee des Frühstücks als die wichtigste Mahlzeit, und mit Frühstück meine ich jetzt immer die erste Mahlzeit, ganz egal wann das ist, also wenn die um 13 Uhr ist, auch okay, die finde ich persönlich gut.
Mhm.
Weil man dann gar nicht in diese Blutzuckerkurve-Achterbahn reinkommt.
Mhm.
Weil du kannst natürlich aus so einer Blutzuckerachterbahn immer auch wieder rauskommen,
mhm.
ja, indem du entweder lange genug wartest, bis dein Leberglykogen das regelt, dann musst du aber halt durch diesen Heißhunger durch, oder dann dich trotz des Heißhungers an eine vernünftige Mahlzeit machst, die dann das wieder abflacht. Geht alles, aber es ist natürlich einfacher, direkt morgens mit einer guten Mahlzeit zu starten. Also diesen Gedanken finde ich erstmal gut, zu sagen, okay, ich, also gerade weil das ist ja, das Frühstück ist ja auch die, finde ich, am einfachsten zu planendste Mahlzeit.
Ja.
Ja, weil du kannst sie am also die Vorbereitungszeit ist relativ lang, wenn du möchtest, die du hast. Also wenn du den stressigsten Tag morgens immer hast, du hast theoretisch den ganzen Abend vorher Zeit, da was vorzubereiten. Mittags ist, finde ich, schwieriger zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Du bist Frühstück meistens zu Hause und so. Also es spricht vieles dafür, einfach mit einem guten Frühstück reinzustarten, alleine auch schon psychologisch. Weil, sag mal, wie viele Leute kennen den Scheißegal-Effekt? Ich hab's jetzt eh schon vergeigt. Und fange ich erstmal richtig an, habe ich ja fast den gegenteiligen Effekt. Ich habe doch schon mal gut gestartet. Also kann ich jetzt ja auch gut weitermachen.
Ja, also kann ich von mir auch so bestätigen, dass wie ich meinen Morgen starte, dass das schon bestimmt wieder weitere Tage genau. laufen wird. Das hat da schon einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Also so in diesem Wellnessbereich liest man ja auch immer, die perfekte Morgenroutine finden und erstmal irgendwie eine Runde meditieren oder ein gesundes, ausgewogenes Frühstück essen und erstmal ein großes Glas Wasser trinken und Öl ziehen, was man da nicht alles so irgendwie macht. Ich muss sagen, ich bin ein Fan davon, zu sagen, man gestaltet seinen Morgen wirklich bewusst, ganz gleich, wie es dann konkret aussieht. Also keiner muss irgendwie eine 1,5 Stunden Morgenroutine haben. Aber ich merke halt auch, wenn ich meinen Morgen so gestalte, wie ich möchte, dann bin ich den Tag über ruhiger und ausgeglichener. Und ich habe auch das Gefühl, das ist beim Frühstück ebenso der Fall. Also wenn ich morgens irgendwie direkt ein Marmeladenbrot esse, dann, ich werde da ja sowieso nicht so richtig satt von, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Aber dann hat man auch irgendwie so den Tag verteilt über mehr Hunger, habe ich so das Gefühl. Also dann kommt man irgendwie nicht so richtig rein und man fühlt sich auch nicht so richtig wohl. Also von daher würde ich auch sagen, morgens Appetitbremse ist nicht weit hergeholt, sondern denke ich, kann man quasi schon so sagen.
Genau, wo ich mich jetzt drüber streiten könnte, ist, ob ein 200 Kalorien Low Carb Frühstück das Richtige ist, um für den Otto-Normalverbraucher, der Low Carb vielleicht nicht gewohnt ist, ob das wirklich das Richtige ist, um eine Hungerbremse zu sein. Weißt du, wenn ich es gewohnt bin, vielleicht 500 Kalorien Frühstück oder ein bisschen mehr, ja, was ja die meisten Leute problemlos verkraften können, sag ich mal, wenn ich das gewohnt bin, vielleicht ist das sogar schon relativ ausgewogen und ich reduziere jetzt plötzlich auf 200 Kalorien Low Carb, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Heißhunger auslöst. Das ist, denke ich, auch sehr individuell.
Oh, da sagst du natürlich auch einen Punkt, weil ich war gerade auch so bei den Gedanken, ja, wenn Frühstück Fett und Protein enthält, ist das schon grundsätzlich ganz gut und so. Ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der morgens eher Kohlenhydrate braucht. Also,
das ist eine Gewohnheitssache.
Es ist eine Gewohnheitssache. Aber wenn du mir jetzt morgen früh so ein 200 Kalorien Rührei-Frühstück geben würdest, dann hätte ich sehr, sehr schnell wieder Hunger. Also wäre eine Sache, das mal auszuprobieren. Ja, genau. Ich würde eher sagen, ich kriege dann schnell wieder Hunger, aber auch nur, weil ich morgens viel und gern frühstücke und eben auch an Kohlenhydrate gewohnt bin. Ist ein bisschen individuell. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die morgens gar nicht so richtig Hunger haben. Genau. Und die werden dann mit einem 200 Kalorien Frühstück, das auch noch nicht mal Kohlenhydrate enthält, die werden damit gut bedient. Mhm. Auf jeden Fall, so als erste kleine Mahlzeit des Tages. So muss man dann so ein bisschen gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass man morgens keine Kohlenhydrate essen darf, im Gegenteil. Nee. Also vielen tut Kohlenhydraten am Morgen auch ganz gut. Kombiniert mit Fett und Eiweiß.
Genau, also nichts, was die Blutzuckerachterbahn auslöst.
Ganz genau. Okay, wollen wir uns mal anschauen, was zu mittags als Stabilisator geschrieben wird?
Ja.
Ausgiebiger Kaffeeklatsch geplant. Als Vorbereitung auf die vielen Kuchenkohlenhydrate ist das Schlank-Rührei perfekt. Erstens belastet es nicht und schafft mit höchstens 250 Kalorien etwas Luft auf dem Energiekonto. Zweitens stabilisiert es den Blutzuckerspiegel, verhindert, dass das Dickmacherhormon Insulin die Regie übernimmt und für immer neuen Heißhunger sorgt. Insulin ist eigentlich kein Dickmacherhormon. Insulin ist ein Hormon, das überschüssigen Zucker aus dem Blut in die Zellen bringt.
Ja.
So. Das ist die Aufgabe von Insulin. Also bitte hier kein Insulin-Shaming, ja? Insulin in moderaten Mengen ausgestoßen natürlich. Wir sprechen hier nicht von einer Blutzuckerspiegel-Achterbahnfahrt. So. Insulin ist eigentlich unser Freund.
Mhm.
Also wir brauchen keine Angst davor haben, dass wir einen Insulinausstoß haben oder so. Ein moderater Insulinausstoß sorgt sogar eher für einen sättigenden Effekt statt für einen Heißhungereffekt. Den Heißhungereffekt haben wir nur, wenn wir eben diese Achterbahnfahrt haben.
Okay, aber jetzt ist ja hier eine konkrete Empfehlung, das vor dem Kuchenessen zu machen.
Ja.
Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ich esse jetzt Kuchen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, hier geht es ja auch um mittags. Also nachmittags ist Kuchen geplant und mittags esse ich dann dieses Ei, oder vor dem Kuchen meinetwegen auch, um das zu stabilisieren. So. Könnte das funktionieren oder nicht? Also erstmal, der Kuchen würde der zu dieser Insulinachterbahn führen? Sehr wahrscheinlich ja.
Ja.
Ne? Also kommt jetzt vielleicht auf den Kuchen ein bisschen drauf an, aber in der Regel eher schon.
Mhm.
So. Würde es also Sinn machen, vor dem Kuchen Proteine und Fette aufzunehmen? Und hier, man muss sagen, diese Rezepte sind dann auch noch mit immer ein bisschen Gemüse dabei und so. Ne? Also Ballaststoffe sind auch noch einige oft dabei, denke ich.
Ja.
Müsste man sich jetzt mal genau angucken. Würde das Sinn machen? Ich denke, von der Tendenz her schon. Und kann das zum Beispiel dazu führen, dass ich am Ende sogar noch mal ein Stück Kuchen weniger esse? Vielleicht. Mhm. So, ne? Also völlig absurd finde ich die Idee nicht.
Ja.
Zu sagen, okay, ja, bevor es mit dem Kuchenessen losgeht, halbe Stunde eher, dann schraubst du dir halt dann irgendwie dein Rührei rein, um so eine Vorsättigung zu haben, um zu verhindern, dass es so eine Blutzuckerkurve gibt. Und dadurch schaffe ich es vielleicht, ein Stück weniger Kuchen zu essen und habe dann vielleicht am Ende meine 50 Kalorien eingespart. Oder vielleicht esse ich auch 3 oder 4 Stücke Kuchen weniger und habe am Ende dadurch dann tatsächlich eine sehr relevante Menge an Kalorien eingespart. Das kann schon funktionieren.
Genau, also ich finde es auch nicht weit hergeholt und es gibt viele Gründe, warum das so funktionieren kann.
Mhm.
Ich glaube, es gibt einen Punkt, bei dem es dann nicht funktioniert, wenn man mittags total hungrig ist, dann sich quasi auf so ein kleines 250 Kilo Rührei beschränkt und davon nicht satt geworden ist, weil es halt auch einfach... 250
Kalorien, ne?
Ja, 250 Kalorien.
Ja, ja.
Ganz.
Ich glaube, du hast Kilo gesagt.
Ach so,
250 Kilo Rührei ist halt schon relativ viel.
Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ich werde von 250 Kilo Rührei nicht satt.
Ja.
Also, vielleicht meinte ich auch, vielleicht hat mein kleines Wissenschaftlerherz auch gerade Kilokalorien gemeint.
Ja.
250 Kilokalorien Rührei. Das sagt ja nicht 250 Kalorien, das sind die Kilokalorien.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. 250 Kalorien, wenn du mittags halt ziemlich Hunger hast und dann nur deine 250 Kalorien isst, so, dann ist die Chance hoch, dass du hinterher immer noch ziemlich hungrig bist.
Ja.
Und ich würde nicht total hungrig in so einen Kuchennachmittag reingehen.
Nee.
So, weil dann kannst du das knicken mit dem Blutzuckerspiegel stabilisieren, Heißhungerprävention und so weiter, weil dann hast du wahrscheinlich Heißhunger.
Ja.
So, also es sollte immer an erster Stelle stehen zu sagen, okay, ich bin relativ gut gesättigt.
Ja, also, so. Wenn wir jetzt daraus mal eine konkrete Handlungsempfehlung machen wollen, für alle, die ab jetzt mit der Schlank-Rührei-Methode abnehmen wollen, ja,
ja.
Also sorg für ein anständiges Mittagessen so, und wenn du dann Kuchen relativ danach hast und merkst, okay, da kommt jetzt schon so der leichte Hunger, so, dann ist das vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um wirklich mit Kuchen zu starten.
Mhm.
Dann zu sagen, ich schiebe nochmal ein Rührei dazwischen.
Mhm.
Ne, vielleicht zum Beispiel, ich weiß vielleicht zum Beispiel, dass ich normalerweise beim Kuchenessen so 2-3 Stücke Kuchen esse.
Ja.
Und dann schon mal zu sagen, na gut, ich esse jetzt mal erstmal ein Rührei und sag dann auch vielleicht, dann esse ich erstmal nur ein Stück Kuchen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Dann wäre das relativ sicher die bessere Wahl, ne, würde ich sagen. Und dann zu sagen, vielleicht fällt es mir dadurch einfacher, auch nicht noch ein drittes, viertes Stück Kuchen zu essen. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Bevor der Heißhunger kommt.
Bevor,
ne?
Der Heißhunger kommt. Also mir fehlen da auch gerade noch so ein bisschen die komplexen Kohlenhydrate. Weil ich finde es eigentlich ein bisschen kurz gesagt zu sagen, ja, die Kohlenhydrate kommen ja beim Kuchen rein. Mhm. Und deswegen erlaube ich mir jetzt beim Mittagessen nur Eiweiß und Fett in Form von Öl.
Nicht beim Mittagessen, ich rede jetzt direkt. Also,
oder direkt
davor. Wir reden jetzt davon, dass du schon vernünftig gegessen hast, aber du merkst, jetzt kommt so langsam der Hunger nicht. Ich bin schon total in der Heißhungerphase drin.
Ja, okay.
Und, also ich meine, selbst wenn ich total in der Heißhungerphase bin, wäre es wahrscheinlich besser, nochmal vorher so ein Stück Rührei zu essen, bevor ich dann mit dem den Heißhunger komplett versuche, mit dem Kuchen zu zerstören. Das wird nicht funktionieren. Aber ja, nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Mittagessen, schraube ich auf 200 Kalorien runter, damit ich dann Kuchen essen kann. Das wäre die falsche Herangehensweise, denke ich, weil das würde eher dazu führen, auch wenn theoretisch das Ei insulinmäßig günstig ist, würde es trotzdem dazu führen, dass man beim Kuchen richtig reinschlemmt, wenn ich da mit einer Heißhunger reingehe, sondern zu sagen, okay, ich sehe erstmal zu, dass ich keinen Heißhunger bekomme, dass ich angenehm satt bin, bevor ich mit dem Kuchenessen anfange. Und das führt dann dazu, dass es mir leichter fällt, weniger Kuchen zu essen.
Ja, quasi wirklich nur als quasi Snack vorher.
Ja.
Ja, okay. Da stimme ich dir zu. Als kleinen Snack vorher kann man das auf jeden Fall machen. Was mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen war, dass das Mittagessen dann auch durchaus vernünftig ausfallen darf, dass man dass es nicht heißt, ich esse gleich Kuchen, also darf ich nur 52 Kalorien Rührei haben.
Nein.
So, das darf auch gerne mehr sein, um Heißhunger zu unterbinden. Und in diesem Mittagessen dürfen auch komplexe Kohlenhydrate gerne dabei sein, auch wenn der Kuchen am Nachmittag Kohlenhydrate enthält.
Kohlenhydrate,
ja. Ja, genau. Also das ist kein Entweder-Oder. Und auch wenn du dann Kuchen isst, darfst du gerne deine Kohlenhydrate essen. So viel dazu, ne?
Ja.
Wollen wir uns mal anschauen, was sie abends empfehlen.
Mhm.
Abends das Rührei als Fettburner. Oh, wir lieben diesen Ausdruck. Zu viel gegessen, zu wenig bewegt, Fragezeichen. Na, ich meine, wenn wir eigentlich die Tipps vorher befolgt haben, haben wir ja nicht zu viel gegessen. Dann sollten wenigstens die Reinigungsarbeiten und die Fettverbrennung über Nacht optimal laufen. Das Schlankrührei stellt die nötige Portion Eiweiß bereit. Eine Portion Vitamin C zündet die Brennöfen. Wählen Sie das Paprika- oder Tomatenrezept. Was sagst du dazu?
Super.
Super. Kann genauso stehen bleiben. Wir essen einfach ein Ei als Fettburner. Dann läuft unser Brennofen über Nacht. Und morgens sind wir voll gekleant.
Ja,
und also können von vorne starten.
Genau, also ich verstehe es nicht so ganz, wie das gemeint ist, muss ich sagen. Also, was natürlich Quatsch ist, wäre zu sagen, ich habe mich den ganzen Tag überfressen, bin jetzt abends kurz davor ins Bett zu gehen, bin eigentlich auch noch total satt, weil ich mich ja die ganze Zeit überfressen habe. Und jetzt schraube ich mir, weil ich noch Fett verbrennen will, zusätzlich noch so ein Rührei rein. Oh. Macht halt wenig Sinn. Auch nicht mit Vitamin C aus Tomaten und Paprika.
Ja.
Ne? Also, da, also das mit dem Vitamin C, das kannst du halt wieder vergessen mit schmeißt die Brennöfen an. So. Mhm. Also,
nee,
tut also wenn nicht. Wir jetzt mal sagen, die Brennöfen wären, also das ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein Synonym dafür, dass Fett aus den Fettzellen verwendet wird, um als Energie zu dienen für den Körper, dann gibt es halt eine Sache, die das anschmeißt, und zwar ein Kaloriendefizit. Oh. Ja, genau. Also okay. Wenn der Körper merkt, hey, ich brauche halt irgendwo Energie und es ist keine Nahrungsenergie dafür da, dann kommt es aus den, dann werden die Brennöfen angeschmissen, nicht wenn irgendwo Vitamin C reinkommt.
Ja.
So.
Trotzdem ist Vitamin C gesund, nur so als kleine Randnotiz. Aber das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun.
Genau, und bestimmt ist es auch irgendwo an Stoffwechselprozessen beteiligt und so weiter und so fort. Alles gut. Aber es schmeißt das halt nicht an. Ne? Sonst würde ich ja eine Vitamin C-Tablette nehmen als Stoffwechselbooster, was ja auch nicht funktioniert. So, also man kann sich von dieser ganzen Stoffwechselbooster-Geschichte halt grundsätzlich immer verabschieden, es sei denn, ich nehme irgendwelche illegalen Substanzen ein. So,
was wir an dieser Stelle nicht empfehlen.
Genau, was wir nicht empfehlen. Wenn dein Onkel Doktor das sagt, dann mag das was anderes sein. Dann wäre mir auch nicht bekannt, dass da irgendwie auch zu Abnahmezwecken irgendwo was verschrieben wird, sondern es gibt aber Substanzen, die das dann tatsächlich tun. Die sind aber hochgradig gesundheitsgefährdend und werden wahrscheinlich zur Behandlung diverser Krankheiten gegebenenfalls dann doch eingesetzt. So, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht genug mit aus.
Also
Stoffwechselbooster gibt es nicht.
Was mir hier an dieser Stelle auffällt, so ein bisschen so, du hast zu viel gegessen, dann schau zumindest, dass deine Fettverbrennung über Nacht optimal läuft. Und das ist halt einfach ein kompletter Gegensatz. Weil, wenn du den Tag verteilt über zu viel gegessen hast, dann bist du erstmal nicht im Fettverbrennungsmodus. Ganz gleich, was du isst. Wenn du an einem Tag zu viele Kalorien gegessen hast, dann ist das so. Dann hat dein Körper eben erstmal diesen kleinen Modus, in dem er diese überschüssige Energie als Fett aufbaut.
Ja.
Und das heißt eigentlich, die einzige Möglichkeit ist es halt langfristig, es geht hier nicht um einzelne Tage, halt weniger Kalorien zu essen, als man eigentlich benötigt.
Genau.
Und es wird hier so ein bisschen als Quick Fix dargestellt. Du hast zu viel gegessen, dann tue das, damit deine Fettverbrennung über Nacht wieder läuft. Und das finde ich, das ist halt komplett falsch, das stimmt nicht.
Ja, also genau, ich denke, es ist halt wieder, man muss das im Kontext betrachten. Also was bedeutet das? Habe ich mich jetzt überfressen und könnte jetzt auch ohne Abendessen ins Bett gehen? Doof gesagt, dann mach das.
Ja, genau.
So,
ja.
Wenn du jetzt eh schon satt bist, dann schraub dir nicht noch ein Rührei rein. So. Hast du jetzt den Tag über zu viel gegessen, aber weil das jetzt eher ungünstige Sachen waren, die eine schlechte Sättigung bei 4 Kalorien haben, was ja oft ja das Problem ist, nicht nur an Ostern, sondern generell. Also die meisten Leute essen halt permanent Sachen, die eine verhältnismäßig schlechte Sättigung bei relativ viel Kalorien haben. Was dazu führt, dass sie den ganzen Tag zu viel Kalorien aufnehmen, immer jeden Tag ein bisschen und deshalb immer dicker werden. So. Und an Ostern das vielleicht nochmal besonders schlimm oder an Feiertagen oder wie auch immer. Ne?
Genau.
So, wenn ich das jetzt also meinetwegen bis frühen Abend gemacht habe und jetzt dann feststelle, ich habe jetzt schon wieder Kohldampf, so, dann wäre es durchaus eine gute Idee, sowas wie, also ich sag mal, ein leichtes oder ein Abendessen zu essen, was eine gute Sättigung mit wenig Kalorien hat, anstelle zu sagen, ach komm, jetzt heute ist eh egal, ich schraube mir noch ein Abendessen auch noch rein, was auch eine schlechte Sättigung bei 4 Kalorien hat.
Das so, stimme ich dir zu.
Und dann komme ich natürlich auch abends dann schneller in diesen Fettverbrennermodus in Anführungszeichen, weil irgendwann ist ja die Energie aus der Nahrung weggespeichert. So, und dann fängt der Körper wieder an und sagt sich, okay, jetzt muss ich sie irgendwo hernehmen, dann nehme ich sie aus der Fettzelle. Und das kann ja durchaus in der Nacht noch erreicht sein, je nachdem, was ich da vorher gemacht habe und wie schnell meine Verdauung das Ganze bearbeitet und bla 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 bla. So, also unter diesem Aspekt, dass ich sage, ich habe jetzt abends Hunger, ist die Empfehlung zu sagen, auch wenn du den ganzen Tag dir vergeigt hast, abends ist es nie zu spät. Du kannst auch abends sagen, ich wechsle wieder auf eine Mahlzeit, die mit wenig Kalorien gut sättigt. Und ich würde sagen, dieses Rührei tut das in einem gewissen Rahmen. Mir persönlich sind da zu wenig Kohlenhydrate drin, um für jemanden, der kein Low Carb gewöhnt ist, wirklich eine gute Sättigung zu erzeugen. Ich zweifle das an, dass das für viele Leute funktioniert. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn du den Tag über viel Kohlenhydrate gegessen hast, dass das auch für so jemanden funktionieren kann. Dann ist das durchaus ein gangbarer Weg zu sagen, egal ob ich den ganzen Tag versaut habe, ich kann auch abends noch anfangen, die bessere Entscheidung zu treffen. Und dann kann man so ein Rührei essen.
Okay, unter diesem Gesichtspunkt würde ich dir zustimmen, aber so wie es da geschrieben steht, so ein bisschen zu viel gegessen, ja, dann Kurbel über Nacht jetzt nee, mit, damit die Fettverbrennung an,
das ja, ist also natürlich... Also so on top noch als Stoffwechselbooster oder so, das ist ja völlig... Nee, kommt. Also dann lieber, wenn ich gar nicht mehr essen bräuchte, aus... Ja. Ne, also man geht ja ungern hungrig ins Bett, ne? Ja, also ja, manche so, andere so, aber du könntest das, glaube ich, zum Beispiel so gar nicht, ne?
Genau, ich kann hungrig nicht einschlafen.
Genau, also dann lieber sowas essen als ja, was anderes. Aber wenn ich sage, ich bin eh schon voll gestopft, dann muss ich nicht noch sowas dazu essen, damit noch bloß mein Stoffwechsel angekurbelt ist über Nacht. Das ist halt Quatsch.
Ja, genau. Okay, also wir haben jetzt das morgens, mittags, abends besprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so gemeint, aber ich würde es an dieser Stelle nochmal gerne klarstellen. Wir empfehlen nicht morgens, mittags Rührei. So. Morgens, mittags, abends Rührei. So morgen, also hier ist so ein bisschen so morgens als Appetitbremse, mittags als Stabilisator, abends als Fettburner und so weiter und so fort. Und es ist so ein bisschen so, ja, wähl dir quasi das aus, was du gerade brauchst. So. Also wir empfehlen natürlich eine ausgewogene Ernährung, in der alle Lebensmittelgruppen vertreten sind und halt quasi nicht morgens, mittags, abends Rührei zu essen. Man kann das mal machen, aber man braucht einfach eine ausgewogene Ernährung. Ja. Ich würde sagen, wir picken uns zum Abschluss der Folge nochmal zwei Bauchweg-Extras raus.
Oh, Bauchweg-Extras.
Die Zeitschrift zusätzlich empfiehlt. Ja, weil man soll ja nicht einfach nur Rührei essen. Man soll nämlich ein paar Bauchweg-Extras hinzufügen, um Abwechslung zu bringen und die Wirkung zu steigern.
Ja, darf ich mal eben eine Sache anmerken, die ich noch positiv finde?
Ja.
Die arbeiten hier nämlich mit einem Grundrezept, habe ich gesehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also zu sagen, wir haben jetzt hier ein Grundrezept und daraus kann ich fünf, wenn ich das richtig sehe, also letzten Endes habe ich das Grundrezept, was dann diese tollen Eigenschaften hat, die wir eben besprochen haben. Mhm. Das ist immer gleich. Und dann tue ich da noch ein Bauchweg extra dazu, je nachdem, was ich gerade möchte, ja. Und dann habe ich ein Rezept. Und das finde ich gut.
Ja.
Also das, mir gefällt das, also das ist wie unser Kochen nach Baukastensystem ein bisschen. Also so zu sagen, ne, das fördert irgendwie Kreativität auch.
Ja.
So, also ich finde das Grundkonzept gut, zu sagen, hier, du hast jetzt nicht, du musst morgens das essen, dann das, sondern du hast hier dein Grundrezept, pack da das zu, was du möchtest.
Ja, stimmt. Das erinnert mich ja auch daran, dass ich halt für unser Abnehmen- oder Kalorienzählen-Programm die Masterclass aufgenommen hatte. 100 plus Rezepte aus 5 Rezeptvorlagen.
Ja.
Und es ist ein bisschen so, dass ich halt 5 Grundrezepte vorgegeben habe, viele Beispielrezepte dazu gebracht habe, aber auch wieder zurückgekommen bin und verdeutlicht habe, schaut mal, das alles basiert auf diesem Grundrezept und schaut mal, wie kreativ man werden kann, wie viel Abwechslung man in die eigene Küche bringen kann, wenn man eigentlich nur 5 Rezepte kennt.
Ja.
Also theoretisch brauchst du in deinem Leben nicht mehr als 5 Grundrezepte. So.
Ja.
Also wer jetzt hobbymäßig gerne kocht und backt, der hat natürlich Spaß daran, immer wieder was Neues auszuprobieren. Die meisten haben es nicht. Die meisten profitieren eigentlich davon zu sagen, okay, ich habe jetzt meine 5 Grundrezepte. Zum Beispiel jetzt ein Porridge oder so. So, man kann Porridge mit Himbeeren und mit Schokolade machen. Man kann Porridge aber auch mit Apfel, Zimt und Haselnüssen machen.
Ja,
und schon hat man komplett anderen Geschmack drin. Okay, aber bevor wir jetzt hier abschweifen, einmal zu den Bauchweg-Extras kommen.
Ja. Welchen nehmen wir denn?
Ich nehme einmal die Paprika, denn die wirkt mit Vitamin C und Schärfe wie ein strenger Weckruf für die Fettverbrennung.
Ein strenger Weckruf.
Ein strenger, scharfer Weckruf, ja. Also ich habe es gerade so gelesen und dachte so, hä? Paprika, Schärfe? Also ist in Paprika irgendein sekundärer Pflanzenstoff drin, der für Schärfe sorgt? Also ja, klar, Chili, ne?
Also ich glaube, es kommt auf die Paprika drauf an. Ne?
Ja.
Also die klassische Paprika ist ja nicht scharf, aber es gibt ja scharfe Paprika.
Ja, okay.
Ja.
Okay, ja, und über Vitamin C hatten wir ja eben schon so ein bisschen gesprochen, dass Vitamin C eigentlich mit der Fettverbrennung an sich nichts zu tun hat. Also ich denke, man kann zu fast jedem Vitamin sagen oder zu jedem Mineralstoff, dass jedes Vitamin, jeder Mineralstoff irgendwie zu einer normalen Stoffwechselfunktion beiträgt. So.
Ja.
Es ist ja für den Körper alles irgendwie wichtig. Ansonsten wäre es ja zum Beispiel kein Vitamin. Das ist ja Sinn und Zweck von einem Vitamin, dass es lebensnotwendig ist.
Mhm.
So. Es hat allerdings nicht alles immer mit Fettverbrennung zu tun, sondern Stoffwechsel ist eigentlich ja noch so viel mehr.
Mhm.
Stoffwechsel ist ja zum Beispiel auch Muskulatur aufzubauen oder dass die Haare wachsen oder dass unsere Organe einfach funktionieren. Und da tragen eben so viele Nährstoffe bei. Unser Körper ist halt nicht einfach nur Fett oder kein Fett. Also unser Körper ist so komplex und die Vitamine und Mineralstoffe tragen zu so vielen Funktionen bei. Und man kann sagen, dass alles irgendwie zu einem normalen Stoffwechsel beiträgt, aber nicht den Stoffwechsel ankurbelt, so wie es oft missverstanden wird. Dass man einfach nur viel Vitamin C essen muss und schon ist dein Körper ein Brennofen, wo er immer so ein bisschen mitschwingt, du kannst dann essen, was du willst.
Ja, ich weiß auch gerade gar nicht, wo das mit dem, also ich weiß nicht, wie die Verhältnisse von Vitamin C zu Fettstoffwechsel sind. Ich kann mir vorstellen, dass das mit diesem L-Carnitin.
Ja.
L-Carnitin hat irgendwie eine besondere Verbindung zu Vitamin C auch, meine ich.
Ja, irgendwie sowas.
Aber ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie da die Zusammenhänge sind, aber okay, aber wir können es mit Sicherheit, hat es keinen relevanten Effekt.
Ja, genau.
Also jedenfalls nicht, dass man es einfach on top nehmen kann und dann...
Genau, also Gemüse ist natürlich immer gut, immer gesund. Ne? Ja. Empfehlen wir ja zum Beispiel in unserem Programm auch.
Ja.
Also nicht, dass man jetzt die Paprika weglassen kann, aber so wie es geschrieben steht, finde ich, weckt es halt einfach falsche Erwartungen daran. Okay, möchtest du dir den zweiten gerade mal aussuchen? Bauch weg extra?
Ich finde Oliven spannend.
Ja.
Mich interessiert das einfach, was sie über Oliven schreiben. Okay, Oliven stärken mit der besonderen Olivenölsäure im Dünndarm die Bindung von Anti-Hungerhormonen.
Bildung, nicht Bindung.
Ah, Moment. Die stärken die Bildung von Anti-Hungerhormonen, okay.
Okay,
jetzt. Was steht da drunter? Da drunter ist nur ein Ding.
Das ist also nur das Rezept.
Okay, also Anti-Hungerhormone sind wahrscheinlich jetzt hier so ein bisschen einfach ein schöneres Wort für Sättigungshormone, ne?
Ja, genau.
Olivenölsäure.
Ich frage mich gerade, was zum Henker ist Olivenölsäure? Also es gibt ja verschiedene Fettsäuren.
Ja, genau. So, ich frage mich gerade, ob sie...
zu einem Triglycerid verestern.
Verestern nennt man das.
Das nennt man verestern. Okay, also mein Biochemie ist schon wieder eine Weile her, aber ich glaube, so nannte man das.
Das kann sein.
Aber ich frage mich, was war nochmal Olivenölsäure?
Also ich frage mich, ob sie sich das auch... Also die denken sich auch manchmal oft so Begriffe aus, wie Schlankhormon und weiß ich was.
Ja,
also viele Sachen gibt es ja auch gar nicht so richtig so. Ja. Also was ich jetzt mal glaube ist, dass sie zum Beispiel auf Cholezystokinin? Ja, genau, das, was du sagst.
Cholezystokinin?
Ja, also ein Sättigungshormon.
CCK?
Genau, ist ein Sättigungshormon, beziehungsweise, das mit Sättigung ist ja immer so eine Sache. Sättigung ist ja die Abwesenheit von Hunger, also könnte man schon rechtfertigen, dass man sagt, ein Anti-Hunger-Hormon anstelle eines Sättigungshormons wäre schon okay.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Und das reagiert ja, das CCK reagiert ja auf Proteine und Fette vor allen Dingen.
Ja, genau.
Also letzten Endes würde ich das jetzt mal so interpretieren, Oliven enthalten Fett und Fett regt die Bildung von CCK im Dünndarm an. Das ist nämlich auch der richtige Ort dafür tatsächlich. Ja, und dadurch hat man einen größeren Sättigungsimpuls.
Okay, ich habe gerade nebenbei mal Olivenölsäure gegoogelt und hier wird von einem Säuregehalt im Olivenöl geschrieben, dass Olivenöl immer einen maximalen Säuregehalt hat und dann, also es hat eigentlich eher so was Geschmackliches. Ich gehe mal davon aus, dass die hier eine gewisse Fettsäure
machen. Ja, genau, das meine ich. Also
ja,
das, ne, das
ich, Ich, also wenn du mich auch fragst, welche Fettsäuren hat Olivenöl jetzt nochmal, da hätte ich mich vorbereiten müssen.
Ja, keine Ahnung. Ist ja.
Ja, ich wusste es mal.
Okay. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich gehe einfach, also vereinfacht gesagt soll das, glaube ich, heißen, es enthält Fett und Fett ja. schüttet Sättigungs- oder meinetwegen auch Anti-Hungerhormone aus.
Ja.
Ja, okay. Also Oliven sind gut für eine Sättigung.
Ja, aber auf deiner Seite kann man nochmal wieder argumentieren, Oliven haben Kalorien.
Ja, genau. Die Frage ist, wie gut ist die Sättigung in Bezug auf die Kalorien? Also Oliven haben jetzt nicht super wenig Kalorien.
Ja.
Weil die natürlich fettig sind.
Ja,
also, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. 150 oder so auf 100 Gramm. Geraten.
Genau.
Ist jetzt wirklich geraten.
Genau. Da hätten wir uns ein bisschen besser auf die Oliven vorbereiten können. Naja, okay.
Ja, okay. Also,
Nothing magic about Oliven, aber auch nothing magic about the Schlankrührei.
Nö.
Ne?
Genau, also, das Einzige, was mich jetzt hier interessiert, ist, wie diese Portionen sehen ja wirklich echt ordentlich aus. Und haben 200 bis 250 Kalorien. Ich würde sie echt gerne mal nachmachen, weil ich weiß halt, wie klein eigentlich ein Rührei mit zwei Eiern ist. Also ich frage mich, was sie hier für Teller verwendet haben. Das können eigentlich maximal Untertassen sein. Und hier eiskalt so eine Kuchengabel dazu gelegt und so getan, als wäre es eine normale oder so. Oder halt einfach die dreifache Menge gemacht. Und
ja, und quasi so, das ist jetzt
hier. Oder vielleicht ist es auch ein KI-generiertes Bild.
Das weiß man ja heutzutage nicht so richtig, aber ich finde, es sieht nicht KI-generiert aus. Also ich glaube, ich erkenne KI-generierte Bilder.
Und müsste man, glaube ich, auch theoretisch dann
Kennzeichnen. Ja, und die Kennzeichnung fehlt hier. Also ich gehe nicht davon aus, dass es ein KI-Bild ist. So, ich glaube, das ist halt einfach, sind halt einfach Fotos bei denen aus dem Archiv, denke ich mal.
Naja, das ist ja schon sehr eindeutig das Rezept drauf jeweils.
Ja, ja. Nee, aber vielleicht kam der Artikel ja schon mal vor 2-3 Jahren.
Ja.
So. Und okay. Ja, oder vielleicht haben sie sich auch einfach die Mühe gemacht und 5 Rezepte gekocht und fotografiert.
Ich denke, dass das so sein wird.
Kann ja auch sein. So. Also, ja. Haben wir ein kleines Fazit zum Thema mit dem perfekten Schlankrührei? Was empfehlen wir? Eine ausgewogene Ernährung.
Also, wer diese Schlankrührei-Diät machen will, ich halte die Mahlzeiten, die da drin, also die Rezepte find ich grundsätzlich erstmal gar nicht schlecht. Ich würde den Gemüseanteil hochschrauben, um die Sättigung nochmal zu verbessern. Aber ansonsten kann man Proteine drin, sind ausreichend Fette drin. Ich würde ein paar komplexe Kohlenhydrate dazu essen. Und dann noch ein bisschen Gemüse. Dann lande ich plötzlich bei irgendwie 500 Kalorien oder so am Ende des Tages.
Aber das sind doch mehr Kalorien.
Dann habe ich eine vernünftige Mahlzeit und dann bin ich auch vernünftig satt.
Ne? Nee, das würde ich auch sagen.
Also, und dann ist das gut.
Ja. Wirklich eine vernünftige, ausgewogene Mahlzeit essen.
So, aber als Snacks sind die gut geeignet, die Mahlzeiten.
Ja, genau.
Finde ich durchaus, ja.
Ja, also es ist nicht ganz weit hergeholt, was sie schreiben. Manches ist halt so ein bisschen aufgeflufft. So.
Alles, ja.
Es aber ist halt alles ein bisschen aufgeflufft. Dient ja eigentlich auch eher der Unterhaltung als einer tatsächlichen Diät, weil ich meine, wenn man sich auch mal das Titelbild anschaut oder auch nur 2 Seiten weiterblättert, auf einmal ist da der saftige Obstkuchen, der Erdbeerkäsekuchen, die Rouladen und so. Also es ist halt kein Ratgeber für eine gesunde, ausgewogene Ernährung, für wirkliches Abnehmen. So. Das ist halt, es hat halt eher so diesen Touch von, oh mein Gott, ich will über Ostern nicht zunehmen. Ich brauche eine Strategie, um über Ostern nicht zuzunehmen. So.
Ja.
Davon halte ich halt generell sehr wenig. So.
Ja.
So, also es ist ein bisschen so kleines Pflaster auf eine Wunde kleben, so, also auf eine große Wunde kleben. So.
Ja.
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 Ja. Unser letztes Wort ist jo.
Ja.
Ne? Dann würde ich sagen.
Ich habe jetzt Bock auf Rührei. Ich mache jetzt Rührei.
Ja, viel Spaß mit deinem Rührei. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Rührei.
Okay, dann mache ich eine Suppe.
Na gut, dann mache ich eine Suppe. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.